Es gab zwei rassistische Angriffe in einer Woche. Fangen wir mit dem jüngsten an. Am Dienstagabend will ein 58-Jähriger bei einem Restaurantmitarbeiter ägyptischer Nationalität sein Essen zum Mitnehmen nicht bezahlen hier in Erfurt. Es gibt einen Disput, berichtet die Thüringer Allgemeine, woraufhin der Mann den Mitarbeiter des Restaurants gegen den Brustkorb schlägt. Als der Mitarbeiter die Polizei rufen will, schlägt der andere ihm das Handy weg und beschimpft ihn, so die Polizei, derbe ausländerfeindlich. Das ist der aktuellste Fall und dann gibt es natürlich noch den furchtbaren Angriff vom Freitag in der Straßenbahn, als ein 40-jähriger Deutscher einen jungen Menschen aus Syrien zusammenschlägt, ihn aufs Derbe beleidigt. Ich möchte ganz kurz zitieren, wir haben uns jetzt entschieden zu zitieren, was dieser Mensch gegenüber dem 17-jährigen Syrer sagt. Er sagt so wörtlich: Du Fotze, Junge, willst du noch eine, du Drecksvieh? Hä, fang an zu flennen, Junge, du kommst hier in mein Land, du kleines Drecksvieh, verpiss dich einfach dahin, wo du herkommst. Das einmal muss wahrscheinlich gesagt sein. Herr Mayer, wie haben Sie von dem verabscheulichen rassistischen Angriff am Freitag erfahren und was ist da in Ihnen hochgekommen?
Also ich habe das auch im Netz verfolgt, relativ zügig habe ich davon Kenntnis bekommen und ich bin natürlich auch schockiert. Das ist ein widerlicher rassistischer Übergriff ich bin natürlich froh, dass wir den Tatverdächtigen relativ schnell ermitteln konnten und ich bin auch froh, dass die Staatsanwaltschaft sich dazu entschlossen hat, den Täter auch in Haft zu nehmen. Ja, aber das allein ist natürlich einerseits natürlich ein Erfolg, dass wir hier schnell reagieren konnten. Andererseits stelle ich mir natürlich schon die Frage, wie kann es sein, dass jemand denkt, er könnte in der Straßenbahn auf so eine Art und Weise übergriffig werden, rassistisch, beleidigend, körperliche Gewalt ausüben. Ich frage mich schon, was ist in unserer Gesellschaft los? Und was dagegen zu tun ist.
Was sagt es denn andererseits über die Zivilgesellschaft, dass da niemand körperlich eingegriffen hat? Also es wurde zwar sofort die Polizei gerufen in der Straßenbahn, aber niemand ist wirklich dazwischen gegangen.
Das ist eine ganz schwierige Situation. Also ich habe mich natürlich auch in die Lage versetzt. Wenn man jetzt in dieser Straßenbahn ist, man erlebt was. Man ist ja dann vielleicht noch überrumpelt und Man sieht einen sehr aggressiven, relativ auch gut gebauten, starken Aggressor. Also jetzt alleine aufzustehen und dem entgegenzutreten, birgt natürlich auch Gefahren. Und wir von Seiten der Polizei raten dazu, zuallererst natürlich die Polizei zu informieren, das Geschehen zu dokumentieren. Das ist ja auch geschehen. Und wenn es dann möglich ist, in der Bahn zu solidarisieren, also dass man nicht alleine auftritt, sondern dass man versucht, noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Es gibt immer wieder Fälle, dass Leute eingegriffen haben und dann selbst zum Opfer wurden. Also ich gehe nicht so weit, da Vorwürfe zu machen, weil es eine ganz schwierige Sache. Und wie gesagt, der Mann war hochaggressiv. Also nicht so, wenn die ganze Bahn natürlich sofort eingeschritten wäre und dann hätte er sich wahrscheinlich nicht mehr getraut. Ja. Aber so ist es nicht gewesen.
Sie haben gegenüber der Presse gesagt, das sei kein Einzelfall. Herr Andreas Bausewein, der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt und Ihr Parteifreund, sagt, Erfurt ist eine freundliche Stadt. Wie groß, Herr Mayer, ist das Nazi-Problem in der Landeshauptstadt?
Also wir haben in Thüringen, ja, so würde ich gerne mal anfangen. Wir haben tatsächlich große Probleme mit rechtsextremistischen Strukturen. Beziehungsweise, wissen Sie, gibt es auch in anderen Bundesländern, auch im Westen. Wir sind aber aufgerufen, dagegen vorzugehen. Das tun wir ja auch von Seiten der Landesregierung und ich auch ganz persönlich. Wir haben jüngst auch Erfolge erzielt. Wir haben rechtsextremistische Strukturen in Gotha, Turon, Garde 20, massiv zur Rechenschaft gezogen. Die Leute sind in Haft und so weiter. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ziel. Ja. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und zu sagen, dass jetzt Erfurt der Hotspot ist an Rassismus und Übergriffen. Wir haben aber das auch in anderen Landesteilen.
Ja, wobei,
aber es ist natürlich auch in Erfurt, da gibt es Strukturen. Am Herrenberg zum Beispiel, da gab es ja schon mal Übergriffe. Und wir sind aufgerufen von Seiten der Staaten, aber auch von Seiten des Landes, alles dafür zu tun, sag ich mal, solche Dinge zu verhindern.
Aber die Opferberatungsstelle Esra hat ja vor ungefähr 2 Wochen die Jahresstatistik vom letzten Jahr ausgebracht, wonach Erfurt immer noch ganz weit vorne steht bei rassistischen, antisemitischen Angriffen. Und wenn wir allein auf das letzte Jahr gucken, ich erinnere an den Angriff vor der Staatskanzlei, an den Angriff auf 3 Menschen am Herrenberg. Jetzt in einer Woche 2 Angriffe, die total ausländerfeindlich waren. Was werden Sie jetzt tun als Innenminister und von Seiten der Landesregierung in Thüringen? Was kann man tun?
Also wir stehen ja nicht am Anfang. Und ich habe von Anfang an, als ich Innenminister wurde, gesagt, dass das für mich auf der politischen Agenda ganz oben steht. Ja, der Kampf gegen Rechtsextremismus. Und wie gesagt, wir haben auch schon einzelne Erfolge erzielt. Wir konnten einzelne große Rechtsrockkonzerte verhindern. Wir konnten rechtsextremen Immobilien wegnehmen. Wir konnten, wie gesagt, jetzt die Turonen in Haft nehmen, weitestgehend. Also wir stehen ja nicht ganz am Anfang. Mhm. Aber ich will das gar nicht kleinreden, überhaupt nicht. Sondern das Problem ist weiterhin sehr groß. Erfurt ist nun mal die größte Stadt in Thüringen. Dass es hier zu einer gewissen Häufung kommt, ist statistisch natürlich schon auch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber auch hier gilt, gerade am Herrenberg hatten wir rechtsextreme Strukturen. Wir haben mit der Neue Stärke Erfurt weitere rechtsextreme Strukturen, die jetzt nicht mehr am Herrenberg sind, aber sie sind weiterhin existent und die bedrohen die Menschen ganz offen. Ja, die laufen ja dort auch durch die Gegend und machen sehr deutlich, dass sie sich nicht einschüchtern lassen oder beziehungsweise weiterhin Menschen einschüchtern. Und also das Problem ist nicht gelöst. Wir sind da von Seiten des Landes, haben wir verschiedene Dinge unternommen. Wir haben Strukturen geschaffen, die auch dafür Sorge tragen, dass jetzt zum Beispiel am 1. Mai ist ja auch wieder eine Versammlung angekündigt von Rechten und so weiter. Und dann kommt das ganze Thema Corona-Leugner beziehungsweise Querdenken noch dazu. Auch da ist der Rechtsstaat aufgefordert, alles zu tun. Ja, um auch diese Extremisten, die ja zum Teil antisemitische Verschwörungsmythen, aber auch, sag ich mal, rassistische Angriffe gegenüber Geflüchteten, ja, zum Ausdruck bringen, das können wir nicht akzeptieren. Deshalb ist es gut, dass jetzt auch der Verfassungsschutz, der Bundesverfassungsschutz, die Querdenker zum Beobachtungsobjekt erklärt hat. Jetzt können wir ganz andere Maßnahmen ergreifen, um auch diese Strukturen einmal in den Blick zu nehmen und dann auch dagegen vorzugehen.
Ich habe direkt zu dieser neuen Info, dass jetzt der Bundesverfassungsschutz die Querdenker beobachten will, noch eine Frage an Sie. Da gibt es ja jetzt eine neue Kategorie, quasi eine neue Schublade oder Sammelbeobachtungsobjekt. Also die Querdenker werden jetzt nicht in die Rechts-Links-Extreme oder die Islamismus-Schiene eingeordnet, sondern dieses neue Sammelbeobachtungsprojekt heißt verfassungsschutzrechtliche Delegitimierung des Staates. Jetzt haben Sie ja auch den Thüringen Monitor auf dem Schirm. Da steht drin, von Rechtsextremen sind auch 2/3 Corona-Skeptiker und von den Corona-Skeptikern sind auch 1/3 Rechtsextreme. Warum hat man die Querdenker nicht in die Rechtsextreme-Schiene eingeordnet? Also ist es die richtige Entscheidung, da jetzt eine neue Kategorie aufzumachen?
Ich bin kein Verfassungsschützer. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Aber Fakt ist folgendes: Querdenken. Die Querdenkenszene ist sehr heterogen. Es sind nicht nur Rechtsextremisten. Das ist ein relativ hoher Anteil und es gibt ganz klar Bezüge. Ja, also aus meiner Sicht würde ich Querdenken sehr stark natürlich rechtspolitisch verorten, aber es gibt darunter auch Leute, wie gesagt, die verbreiten Verschwörungsmythen, das sind Impfgegner, es ist teilweise ganz krude Motivation, die Leute auf die Straße bringen. Und was sie aber gemeinsam haben, sie greifen im Grunde, nicht nur im Grunde, sondern sie argumentieren so, dass unser politisches System nicht demokratisch ist, dass es eine Diktatur ist. Sie stellen es dadurch in Frage. Und insofern ist diese Kategorie, ich weiß nicht, ob sie hilfreich ist, aber der Verfassungsschutz hat sich jetzt dazu entschlossen, dazu einzusortieren, um eben auch diese Gruppierung wahrnehmen zu können. Ich sehe in Querdenken ganz klar eine rechtsextremistische Bestrebungen. Ich sehe auch die Motivation von Rechtsextremisten, Querdenken zu unterwandern, zu kapern. Ich sehe auch die AfD, wie sie versucht, durch mal hier auch weitere Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, also aus dem Lager der Corona-Kritiker. Also hier ist ganz viel, was zusammenkommt und ich sehe die ganze Bewegung sehr stark als rechtsextremistisch oder im rechten Lager verortet.
Können Sie ganz kurz erklären, was das jetzt bedeutet, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet? Arbeiten die dann ganz eng mit dem Thüringer Verfassungsschutz zusammen? Wie funktioniert da die Koordination?
Ja, es wird immer im Verbund gearbeitet. Der Bund hat jetzt quasi diese Entscheidung getroffen, weil Querdenken ja nicht alleine eine Thüringer Erscheinung ist, sondern es ist eine bundesweite Erscheinung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz diese Entscheidung trifft. Und man arbeitet da zusammen. Was heißt das? Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen. Tatsächlich ist es jetzt auch möglich, zum Beispiel Telefone abzuhören, um einfach besser nochmal zu erkunden, was gewisse Leute im Schilde führen. Und da finde ich, diese Entscheidung finde ich gut und richtig, und der Thüringer Verfassungsschutz wird da mitmachen.
Okay, ich möchte noch einmal auf diese furchtbaren Angriffe zu sprechen kommen. Ich greife quasi Kritik von LandespolitikerInnen, Opferberatungsstellen und AnwältInnen auf, die ja kritisieren, dass die Thüringer Staatsanwaltschaft, insbesondere jetzt mal die Erfurter Staatsanwaltschaft und die Justiz, zu lax mit politisch motivierter Kriminalität rechts umgehen. Also ich erinnere an die schleppenden Verfahren im Baldstedt-Prozess, an den IJZ-Prozess. Da wird ganz oft das rechte Tatmotiv nicht anerkannt. Ihr Ministerkollege Dirk Adams von den Grünen, Justizminister, will auf jeden Fall nicht deutlicher Druck auf die Behörden machen. Und jetzt stehen wir eben da mit diesen ganzen Taten in Erfurt innerhalb eines Jahres. Was braucht es denn noch? Jetzt an Sie die Frage, dass der deutsche Rechtsstaat konsequenter gegen Rechtsextreme und Neonazis vorgeht.
Also ich bin nicht der Justizminister, ich bin dafür nicht in erster Linie verantwortlich, aber ich habe natürlich eine Meinung dazu. Solche Dinge wie der Ballstedt-Prozess sind natürlich eine Katastrophe für unseren Rechtsstaat. Ja, und dafür kann ich natürlich nachvollziehen, dass insbesondere die Opfer den Glauben verlieren an den Rechtsstaat, wenn es Jahre dauert. Ich glaube aber, in der Justiz ist das Problem mittlerweile angekommen. Es geht da auch um Personal. Wir müssen halt entsprechend Personal auch aufstocken, dass die Justiz in der Lage ist, auch schnell zu reagieren. Und was die Einordnung der politischen Motivation anbelangt, da kann ich nichts dazu sagen. Wie gesagt, es gibt an der Stelle eine andere Zuständigkeit. Ich halte mich da zurück. Ja, ich habe bei den Übergriffen am Herrenberg, als ja zwei oder im Grunde waren es, glaube ich, drei Geflüchtete aus Guinea ja auch sehr massiv angegriffen wurden, da hätte ich mir es auch gewünscht, dass ähnlich wie bei dem Fall hier in Erfurt in der Straßenbahn der Täter oder die Tatverdächtigen in Haft genommen werden. Die Haftgründe lagen meines Erachtens vor. Das hat die Staatsanwaltschaft anders entschieden. Die können das auch. Die Justiz ist an der Stelle unabhängig. Aber freuen tue ich mich darüber nicht, weil ich natürlich als Innenminister gerne Signale gesendet sehe in die Richtung rechts, dass die Herrschaften wissen, dass wir, wenn solche Dinge passieren, auch konsequent handeln und am Ende es im Knast endet. Ja, und das sind ganz wichtige Signale. Der Rechtsstaat muss wehrhaft sein, in alle Richtungen. Das gilt auch für andere Extremisten, die gibt es ja auch, das muss man immer sagen. Ich will das nicht relativieren oder gleichsetzen, aber da gibt es auch andere Dinge, wo Gewalt eine Rolle spielt. Auch da gilt das. Also wie gesagt, der Rechtsstaat muss die Demokratie verteidigen.
Ja.
Da müssen wir noch Gas geben.
Ich frage noch einmal andersrum. Wären Sie zum Beispiel dafür, ich weiß, es ist nicht Ihr Gebiet exakt, aber wären Sie dafür, dass es zum Beispiel eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für PMK-Rechts gäbe in Thüringen, wie das ja auch manche fordern?
Also ich bin jetzt nicht der Justizminister. Ich müsste die Vor- und Nachteile abwägen. Ich könnte mir von außen betrachtet vorstellen, dass das Sinn ergibt.
Lassen Sie mich zum Abschluss, ich weiß, Sie müssen gleich weiter zum nächsten Termin, aber noch eine Frage stellen zu den Bränden von rechtsextremen Immobilien in Thüringen. Wissen die Behörden mittlerweile, wer die Brände gelegt hat?
Dazu kann ich jetzt nicht sagen, da bin ich nicht aktuell im Bilde. Da müssten Sie sich an die Polizei oder auch an die Staatsanwaltschaft wenden, kann ich im Moment nichts dazu sagen.
Und wie besorgniserregend sind diese Brände für Sie?
Gewalt ist immer besorgniserregend. Und wenn es eine Häufung von Gewalt gibt, dann ist das noch besorgniserregender. Und das stellen wir fest. Also es ist kein Kavaliersdelikt, sage ich mal, eine Immobilie in Brand zu setzen, weil kein Mensch weiß, ob nicht doch irgendwo Menschen in dieser Immobilie sind und dann zu Schaden kommen können. Also ich habe das ja sehr, sehr hart und stark verurteilt. Und das gilt auch für diese Brandserie. Die ganz offensichtlich handelt es sich hier um Brandstiftung, also Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, hat die nichts zu suchen, und wir werden, und auch ich werde alles tun, sag ich mal, um auch diese Täter zu ermitteln.
Ja, und die Gefahr eines Rückschlages, das heißt, dass Rechtsextreme zurückschlagen, gegenüber linksorientierten Menschen ist ja auch durchaus hoch, ne?
Man muss das natürlich, das ist immer eine Spirale dann. Ja, Gewalt produziert Gegengewalt. Ja, und natürlich rechnen wir damit. Das ist doch vollkommen klar. Also die Polizei antizipiert solche Entwicklungen und wir müssen damit rechnen und wir beobachten das natürlich auch, was sich in den sozialen Netzwerken im Bereich Rechts abspielt. Und insofern sind wir da auch entsprechend vorbereitet. Aber die Polizei kann nicht jede Immobilie in Thüringen jetzt natürlich, wie gegebenenfalls links verortet wird, jetzt mit abdecken oder beziehungsweise Tag und Nacht bewachen. Das ist hier nicht leistbar aufgrund ja auch der personellen Ausstattung und der Größe des Landes. Ja, natürlich nehmen wir das sehr, sehr ernst und das betrifft auch diesen Fall.
Sagt der Thüringer Innenminister Georg Mayer von der SPD. Vielen Dank für Ihre Zeit heute am Donnerstag, den 29. April.
Gerne.
Tschüss.
Wiederhören.